Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Guten Tag. Heute sprechen wir über das Selbstbewusstsein. Kurz gesagt, über mich.
Ich habe dir vorhin schon gesagt, es ist nicht witzig.
Bis gleich.
Das war was für eine Einführung. Oh Mann, wir sind heute wieder wahnsinnig professionell unterwegs. Ich frag dich vorher noch, machst du heute die Einführung? Ja, klar.
Habe ich gemacht, war ja gut.
Ja, Wahnsinn, weiß man als Zuhörer sofort, worum es geht.
Witten, die Leute haben gelacht. Witten, die liegen gerade am Boden.
Ich hoffe es für dich, dass sie
Schaum läuft denen aus dem Mund.
Das ist das Witzigste, was ich je gehört habe.
Die gießen Benzin über sich, zünden sich an.
Ja, wie du schon gesagt hast, wir reden heute über Selbstbewusstsein. Ich würde mal sagen, deine Ansage vorhin war auch relativ selbstbewusst.
Danke. Nicht arrogant.
Ich habe nicht gesagt, dass sie gut war. Ich habe gesagt, sie war aus deiner Sicht wahrscheinlich recht selbstbewusst.
Ja. Yeah.
Nein, wir setzen uns einfach wieder ein bisschen aus philosophischer und psychologischer Sicht mit dem Thema auseinander und gucken mal, was wir beide da so ein bisschen gefunden haben.
Ja.
Ja.
Was hast du so?
Was ich so habe? Also ich habe ein bisschen angefangen.
Ja,
so
besser mal. Du fängst an, weil dann gibt mein Shit mehr Sinn.
Glaubst du?
Ja, das ist echt.
Philosophie weird. Ist ein bisschen chaotischer, meinst du?
Ich bin mir nicht sicher, ob man das rafft, weil ich teilweise selber nicht raffe, was ich da zusammengeschrieben habe.
3 Jahre Philosophiestudium.
Ironisch, 4,5.
Oha.
Hab's halt genossen, so. Weißt du? Und hatte keinen Bock zu arbeiten.
Das ist ja brutal.
Ja, freier Denker.
Ach Gott.
Man nennt es auch Hartz IV.
Ja, freier okay. Denker. Ja gut, aber das war ja früher so, oder nicht?
Was?
Ja, die ganzen hier, wen gab es denn als Platon und keine Ahnung? Aristoteles. Die haben ja nicht gearbeitet.
Ja, die
saßen ja den ganzen Tag nur irgendwo auf einem Stuhl und haben einfach nachgedacht.
Ja, die hatten auch Fettkohle.
Ja, aber das meine ich ja. Die mussten nicht arbeiten. Nee, also waren Platon, das in dem Sinne einfach reiche Harze, die sehr viel nachgedacht haben.
Nee, die haben ja nichts vom Staat gekriegt. Die haben einfach ein Grundvermögen.
Ja, aber hätte es Hartz IV damals gegeben, glaubst du nicht, dass sie das gekriegt hätten?
Ich glaube nicht, dass deren Bücher Erfolg gehabt hätten.
Weil die Leute zu doof waren, glaubst du?
Nee, ich weiß nicht, wenn so ein Harzer so über seine Denkprozesse schreibt. Es geht vielleicht einmal gut, aber irgendwann.
Aber kannst du dir denn vorstellen, wenn jetzt irgendwelche Harzer so ihre Gedanken aufschreiben würden, in so 500 Jahren lesen des Leuten und sagen, da mach mal gleich ein Studium draus, das ist ja brutal.
Ja, Sokrates war doch so einer.
Ja, aber ich frag dich gerade.
Ach so.
Wenn heute so richtig krasse Harzer ihre Gedanken notieren, würden dann Menschen in 500 Jahren anfangen, das zu studieren?
Boah, keine Ahnung, wenn es krass.
Die Philosophie der deutschen Antike.
Wenn es geiler Scheiß ist, ich meine, wenn es noch nie gedachter Shit ist, oder zumindest gedachter, aber noch nie dokumentierter Shit ist, warum nicht?
Aber was wären das denn dann zum Beispiel für Gedanken?
Boah.
Weißt du, dann steht dann zum Beispiel drin, schmecken Pommes aufgewärmt gut?
Nein, ich glaube, um so Langzeitharzer zu sein, musst du dir eine Welt kreieren, um deine Würde zu schützen, um dich selbst zu rechtfertigen.
Ja, und ich würde mich dann fragen, ob Pommes neu aufgewärmt, ob die noch schmecken.
Schon, aber ich glaube eher, dass, also die Harzer, die ich kenne noch aus meinem Studium, die dann Harzer geworden sind, Langzeitharzer, das waren mehr so Marxisten. So scheiß Kapitalismus,
so okay.
Ja, Antisystem und sowas. Und wenn die das so, aber dann wäre der ein Buch für einen Arsch, weil wenn die dann sagen, hier Kapitalismus, wir machen gar nichts mehr und so, dann würde ja die ganze Welt harzen, wenn der ein Buch geil wäre und dann würde das System zusammenbrechen.
Ja, aber solche Bücher gab es ja mal. Also Marxismus ist ja, ne, ist ja nichts Neues. Also die würden ja
aber Marxismus ist ja, der pusht ja den Arbeiter, dass die Arbeiter die eigentlichen Mächtigen sein sollten und nicht die Herren.
Ja.
Und den Marxismus, den meine Harzer Freunde hatten, da ist, mach einfach gar nichts, das System ist scheiße. Das ist so Marxismus 2.0, wir rühren keinen Finger mehr.
Also quasi auf ihre Art interpretiert, ja, damit es ein bisschen gemütlicher
fuck
ist.
Fuck the system, genau.
Ja, fuck the system.
Aber okay, beziehen Hartz IV vom System.
Das ist natürlich immer geil. Ich finde das auch immer, ehrlich gesagt, schwierig, wenn so hier bei uns in Köln, es gibt tatsächlich sehr viele Bettler bzw. Obdachlose, aber darunter sind halt auch immer wieder so klassische Punks, ne?
Ja.
Die teilweise mit, teilweise ohne Hunden am Straßenrand oder auf dem Gehweg sitzen, auf irgendeiner Boombox laut Punkrock hören und dich dann quasi so ganz lässig und cool fragen, hey, hast du mal ein bisschen was für mich übrig?
Ja.
Und ich denke so, also ich kann verstehen, natürlich ist es naheliegend, dass man bettelt, wenn man nicht mal vom Staat irgendwie genug Geld bekommt, weil man als Flüchtling hier irgendwie mit dem ganzen Bürokratiescheiß einfach immer noch nicht an sein Bürgergeld oder was auch immer kommt. Aber einfach zu sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust, genauso wie du sagst, dieses fuck the system.
Ja.
Aber dann profitierst du vom System, von den Leuten, die tatsächlich arbeiten und vielleicht auch sich auch selbstständig hart was erarbeitet haben, finde ich unfair.
Ja, den werfe ich auch gar nichts rein. Das
finde ich echt unfair.
Die zeigen mir quasi, wie dumm ich bin.
Ja.
Und deswegen kriegen die einen Scheiß von mir. Also diese Punks und so, weißt du?
Ja, schon.
Weil die sagen, du Depp, gehst arbeiten, du bist ein Systemschaf, ich bin frei.
Hast gib
du
mal ein bisschen
ja,
was.
Gib mal was. Eigentlich, wenn er überzeugter, was auch immer er ist, wäre, dann müsste er
Selbstversorger eigentlich sein.
Ja, im Wald irgendwo leben.
Dürft doch nicht. Muss ja nicht Wald sein, aber irgendwo halt außerhalb irgendeiner Kommune, ländlich,
ja,
selber sein Obst und Gemüse anbauen, selber Landwirtschaft betreiben.
Aber Zelt darf er nicht kaufen, muss er selber bauen.
Ja, oder halt ein Häuschen, eine Hütte bauen, was auch immer.
Ja, eigentlich schon.
Krass.
Ja. Yeah.
Das ist ja verrückt. Ja.
Selbstbewusste Leute, oder? Sind die selbstbewusst? Ziemlich. Sind die für dich selbstbewusst?
So ein bisschen die Frage, ob das Selbstbewusstsein ist. Ich meine, Selbstbewusstsein ist ja, wie das Wort schon impliziert, du bist dir deiner selbst bewusst. Das hat nicht immer was damit zu tun, wie andere dich sehen. Eine Person, die selber selbstbewusst ist, kann dich eventuell dann auch als selbstbewusst sehen, aber eine Person, die nicht selbstbewusst ist, sieht dich eventuell als arrogant oder als unangenehm oder was auch immer.
Mhm.
Es ist, ich weiß gar nicht, wer entscheidet denn überhaupt, ob du selbstbewusst bist, eigentlich nur du selbst, würde ich mal fast sagen.
Auch das kann verzerrt sein.
Ich sag ja nicht, dass es stimmt, es ist halt sehr, sehr subjektiv, ne, aber ja, prinzipiell, so was ich gefunden habe, so die allgemeine Kurzdefinition wäre, dass Selbstbewusstsein ist quasi das Erlebnis der Eigenheit und der Einheit der eigenen Person. Und es ist das Bewusstsein des eigenen Daseins immer im Gegensatz zur Außenwelt. Also du nimmst dich immer als Gegensatz zu anderen wahr.
So eine Differenz, kann, die du ziehst.
Ja, es kann auch nur ein Selbstbewusstsein geben, wenn es ein Bewusstsein einer Gesellschaft gibt, weil du dich immer als alleine Person im Kontrast zu etwas siehst.
Ja.
Wir müssen ja irgendwie auch Vergleiche ziehen können, um solche Erkenntnisse zu haben oder Feststellungen machen zu können. Und in der Psychologie wird tatsächlich Selbstbewusstsein sehr oft im gleichen Satz genannt mit dem Wort Selbstwertgefühl, wo man sagen kann, eigentlich Selbstwertgefühl ist so ein bisschen das Bewusstsein von der Bedeutung und vom Wert der eigenen Persönlichkeit. Also das heißt, du schätzt quasi deinen eigenen Wert ein und der ist immer emotional, der ist immer subjektiv.
Mhm.
Und ja, gerade Selbstbewusstsein bzw. Selbstwertgefühl wird auch als wesentlicher Aspekt betrachtet, der halt den Mensch vom Tier unterscheidet. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt nicht so mit Biologie beschäftigt oder wie das da ist, aber ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwelche Tiere sich als selbst wahrnehmen können oder sich immer nur als Teil einer Gemeinschaft, als Herde, als bei Delfinen heißt es ja Schule, als Schwarm, als, keine Ahnung, immer nur als Teil eines großen Ganzen sehen, aber sich selbst gar nicht wahrnehmen, das weiß ich nicht. Ob es überhaupt irgendwelche Tiere, vielleicht Affen, weil die uns am ähnlichsten sind, aber ich habe keine Ahnung. Aber
sagen, wenn dann sehr eingeschränkt.
Ja, prinzipiell ist Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ist etwas, was uns als Menschen quasi auszeichnet und uns vom Tier unterscheidet. Und ja, auch da, was auch immer damit in einem Satz genannt wird, ist auch Selbstvertrauen. Also Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen haben irgendwie alle einen Einfluss aufeinander. man kann die so ein bisschen unterteilen in welche Frage quasi diese Worte eigentlich stellen oder Wörter. Selbstvertrauen fragt zum Beispiel nach deinen Fähigkeiten. Also bin ich ausreichend kompetent beziehungsweise fähig? Das heißt, du fragst eigentlich dich selber, bin ich fähig genug oder habe ich genug Wissen, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein? Wenn du genügend Selbstvertrauen hast, dann kannst du das gut einschätzen. So. Ein Selbstwertgefühl fragt, ob du als Mensch genügst. Und Selbstwertgefühl stammt eigentlich vorwiegend, kann man sagen, aus elterlicher Prägung und Erziehung. Das heißt, unter anderem auch rückschlüssig, dass wenn du von deinen Eltern nicht wirklich gewertschätzt wurdest als Person, als Tochter, als Sohn, was auch immer, dann ist auch in Zukunft dein Selbstwertgefühl geschädigt. Und es kann wieder aufgebaut werden, aber das dauert und benötigt eventuell Therapie oder sonst irgendwas.
Ja, gesunde Kinder großzuziehen ist leichter als gebrochene Menschen zu reparieren.
Ja, natürlich, definitiv. Genau, und das Selbstwertgefühl fragt im Prinzip, genüge ich als Mensch? Und das impliziert solche Rubriken wie meine eigenen Fehler und Schwächen, nicht wie wirke ich auf andere, sondern wie fühlen sich andere in meiner Gegenwart, welchen Status habe ich in der Gesellschaft, den schätze ich aber meistens auch selber ein, welche Wirkung habe ich auf andere und wie setze ich meine Grenzen. Und Selbstbewusstsein fragt, kenne ich mich? Selbstbewusstsein ist eigentlich wie so ein Scan, so ein Abchecken von, welche Bedürfnisse habe ich, welche Ziele habe ich, welche Grenzen habe ich. Nochmal zur Unterscheidung, Selbstwertgefühl bedeutet, wie setze ich Grenzen, und Selbstbewusstsein bedeutet, welche Grenzen habe ich.
Mhm.
Also muss ich denen bewusst sein. Selbstbewusstsein würde auch bedeuten, welche Gefühle habe ich, wie nehme ich die wahr, wie drücke ich die aus. Selbstreflexion hängt sehr eng mit Selbstbewusstsein zusammen. Wie nehme ich meine Gedanken wahr und kann die nachvollziehen und so weiter. Und die drei, die bedingen sich auch immer gegenseitig, und man kann die noch auch zusammen nennen mit, oder die sind quasi eng verbunden mit sozialen Kompetenzen und deinem sozialen Netz. Weil du immer auch in Bezug auf andere und wie du auf andere wirkst oder andere auf dich reagieren, auch in Bezug dessen immer ein Stück weit auch dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl und so weiter bestimmt. Vor allem das Selbstwertgefühl. Wie werde ich denn in Räumen, in der Gesellschaft, in Gruppen, wie werde ich da akzeptiert? Wie sprechen Leute mit mir und so weiter und so fort?
Ja, ich habe eigentlich nie über jemanden gesagt, boah, der ist voll selbstbewusst. Ich habe immer, wenn dann gesagt, der ist sehr bei sich.
Ja, ich auch. Selbstbewusst sage ich eigentlich selten. Aber ja, jemand, der sehr, sehr geerdet ist, würde ich sagen.
Ja.
Jemand, der so mit beiden Beinen im Leben
aber
steht.
Selbstbewusst, es ist ja
Oder man sagt, jemand ist sehr reflektiert. Das sagt
ja,
man auch
das,
sehr oft.
Ja, das eher. Aber selbstbewusst, irgendwie habe ich das immer mit einer gewissen Form von Arroganz verbunden. Ja, Arroganz.
Ja.
Ist ja immer noch, trotz, wenn man die Begriffe an sich nimmt, ist ja was anderes als Selbstbewusstsein. Arroganz ist
total,
ja, mehr Selbstverliebtheit.
Mhm.
Und verliebt sein heißt geliebt werden wollen.
Ah, okay.
Also verliebt sein ist kompensierte Sehnsucht.
Mhm.
Wenn ich mich in jemanden verliebe, es ist ja keine echte Liebe. Liebe erfordert Arbeit. Es ist wie das Gießen einer Pflanze. Das ist jeden Tag ein Stückchen Arbeit und die wächst und gedeiht. Selbstverliebtheit, das ist mehr wie ein LSD-Rausch. Je einsamer ich mich fühle und je mehr ich mich nach etwas sehne, umso stärker der Rausch. Im Grunde genommen, dieses Selbstverliebtsein bzw. Arroganz ist kompensierte Selbstverachtung.
Mhm.
Je mehr du dich
cool,
verachtest,
cooler Satz, ja,
desto intensiver bist du verliebt in dich und desto blinder bist du für deine eigenen Fehler und dein eigenes Verhalten. Deswegen sagt man auch, die größten Lügner auf der Welt sind Verliebte.
Oh, okay, wow. Okay. Ja, naja, man kann das ja auch so ein bisschen, wenn man das wirklich auch aus, sage ich mal, psychologischer oder neurologischer Sicht und hormonell irgendwie betrachtet, verliebt sein ist ja auch immer nur von kurzer Dauer. Das ist auch, Psychologen sagen, ne, dass ja nach irgendwie so einem halben Jahr bis Jahr klingt ja diese Verliebtheitsphase in einer Beziehung ab. Und ab da entscheidet sich, ob das zu Liebe werden kann oder nicht. Und ob beide bereit sind, für den jeweils anderen die Arbeit in sich und in die Beziehung zu investieren. Und auch Selbstliebe ist ein Unterschied, wie du sagst, zu Selbstverliebtheit. Es bedeutet auch sich selber gegenüber Pflege. Ich reflektiere, ich arbeite an mir und so weiter. Also du machst ja das Gleiche in der Beziehung zu dir selber, wie du in der Beziehung zu einer anderen Person machst.
Das ist ja eigentlich Verliebtsein oder Selbstverliebtsein ist ja eigentlich eine Traumwelt. Gibt es ja den schönen Satz, wach sind wir nur in unseren Träumen, aber unser Leben verschlafwandeln wir.
Mhm.
Cool. Oder auch dieser Satz, Verliebte singen aus dem gleichen Grund, aus dem ein Kind im Dunkeln pfeift.
Aus Angst eigentlich. Ne?
Innere Leere, Dunkelheit.
Also ich erinnere mich, wenn ich früher zu Hause, als ich klein war, in den Keller musste, um was zu holen, habe ich immer la 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 vor mich hingesungen, weil es mir irgendwie Mut gegeben hat. Ich dachte, ein singendes Kind werden Monster ja nicht holen. So grausam sind die nicht.
Fall.
Es hat mir aber geholfen.
Ah.
Deswegen,
Ja, es ist, es gibt so diesen geilen Deep Shit-Film, ich glaube, der ist auf Disney Plus, der heißt Waking Life. Das ist mehr so ein Cartoon, richtig geiler Deep Shit. Und
Waking Life.
Waking Life. Ich habe versucht, ihn dir mal zu zeigen, irgendwie sind wir nicht dazu gekommen.
Bock.
Ja, du hast, dir lief plötzlich Schaum raus und du wurdest ohnmächtig.
Das ist mir zu intelligent.
Zu viele Wörter. Und es geht um Träume und alles. Und da gibt es diesen geilen Satz, du träumst und bist gleichzeitig wach. Wieso bekommst du das nur im Schlaf hin?
Mhm.
Also es ist, das ist mit diesem Darsteller, wie heißt er nochmal aus Training Day? Der weiße Bulle.
Der Ethan Hawke.
Ja, genau, der spielt auch mit, genau. Also zurück zum Selbstbewusstsein. Also Menschen kommen ja nur in einer sittlichen Kultur zu sich selbst.
Mhm.
Und hier gilt es ja zu beachten, wenn du dir deiner selbst bewusst sein willst, musst du dich mit der Frage auseinandersetzen. Also man sagt ja, lieber bin ich mit allen uneins, als mit mir selbst im Widerspruch.
Absolut.
Und das ist Gebot, um das zum Selbstbewusstsein zu finden. So quasi, und da hast du ja immer diesen Twist, ne? Mit Selbstverliebtheit, Selbstbewusstsein, ist es die Wahrheit oder hältst du es für wahr? Und dein Bewusstsein besteht aus Erlebnissen. Und Erlebnisse sind Episoden des Bewusstseins.
Mhm.
Jetzt ist die Sache, es gibt gar kein Wissen. Ich muss jetzt mega weit ausholen.
Okay, ich bin gespannt.
Weil Platon sagt, Wissen ist göttlich. Alles andere ist Umschreibung unserer Unsicherheit.
Ja.
Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass wir unsterblich sind. Das ist unterbewusst, wir wissen es. Weil wenn wir wüssten, dass nach dem Tod absolutes Nichts und gar nichts ist, wir würden uns hier auf der Welt ganz anders benehmen. Wir hätten keine Moral und alles, weil wir denken, wozu?
Wozu?
Es wird eh alles zu einem Nichts.
Ja, es wäre eine absolute Leere da. Also
genau, wir wissen, wir sind unsterblich.
Allein der Gedanke... Ich meine, wir schaffen es ja auch, den Gedanken beiseite zu schieben, dass wir eines Tages sterben. Weil ansonsten könntest du sagen, ja gut, ob jetzt oder in 30 Jahren und so, warum mache ich den ganzen Scheiß hier überhaupt noch?
Absolut, warum harze ich nicht durch und zock Videogames?
Genau, aber irgendwie sucht man ja einen Sinn darin, weil man ja, wie du sagst, also ja, kann
wir haben zwar trotzdem diesen permanenten Druck, den wir aber aus Angst und Zweifel hegen, was ist, wenn doch nicht, aber eigentlich ist dieses Wissen impliziert und es ist göttliches Wissen, wir sind unsterblich, zumindest die Seele. Die Welt ist nur ein vorübergehender Durchgang zum Jenseits. Und das Selbstbewusstsein ist eigentlich ein Prozess der Analyse, der zustande kommt, also durch Vergleiche, durch Unterscheidung.
Reflexion, Selbstreflexion.
Genau, Unterscheidung, so das Denken ist ohne Ich-Bewusstsein gar nicht möglich.
Ja.
Und das Ich-Bewusstsein entsteht durch zugeschriebene Gehalte, so die müssen untereinander geordnet sein, sonst gibt es ja kein Selbst.
Ja.
Das heißt, die Bedingung ist auch, du musst die Welt verstehen. Aber die Welt verstehen bedeutet nicht, dass du jetzt Bücher liest bis zum Kotzen und Dokus guckst, sondern die Welt verstehen bedeutet, die Welt akzeptieren, wie sie ist. Weil erst dann findest du zu deiner Seelenruhe.
Mhm. Mhm.
Das heißt jetzt nicht, dass du nichts tun sollst. Heißt es nicht. Aber die Vernunft ist aufgebaut, also Selbstbewusstsein ist aufgebaut durch Vernunft und die Vernunft entsteht durch Seelenruhe, die wiederum entsteht, wenn du die Welt akzeptierst, wie sie ist.
Ich glaube, es ist auch die Akzeptanz, gewisse Dinge einfach nicht ändern zu können.
Unter anderem.
Du hast auf viele Dinge einfach keinen Einfluss mehr. Also mir hat das zum Beispiel geholfen, einfach zu akzeptieren, dass ich weder andere Menschen noch bestimmte Prozesse oder irgendwas ändern kann. Ich kann nicht ändern, dass ich älter werde. Ich kann, keine Ahnung, es gibt viele Dinge, die kannst du einfach nicht ändern. Und sich permanent dagegen zu wehren, beziehungsweise zu sagen, ich habe Angst davor oder irgendwas, du machst ja damit nur das Leben schwer. Also einfach zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Auch wenn es hart ist und vielleicht eine unangenehme Wahrheit, aber die Akzeptanz löst einfach sehr viel Anspannung, glaube ich.
Ja, deswegen, ich halte hier auch an dieser Stelle, halte ich es für angebracht, halte ich fern von Nachrichten. Wirklich, weil,
ja.
Weil ich habe nichts gegen Nachrichten, aber die Art, wie sie aufgebaut sind, wahrscheinlich weltweit, es ist Hetze, es ist Angst, es ist Panik.
Ja.
Und du stumpfst ab, weil ein Flugzeugabsturz mit 300 Toten wird mit derselben Gestik und Mimik fabriziert wie die Wettervorhersage. Da gibt es nicht mal eine Tonlagenänderung. Das ist, da gibt es auch kein, was könnte man tun oder was kann ich als Individuum dagegen tun, wie gehe ich damit um? Nein, Mann, tot und jetzt zum Wetter.
Ja, weil du was Neutrales brauchst, um das zu beenden. Es so ungefähr. Ist, aber das Ding ist, also sagen wir es mal so, man kann sich ja nicht vor all dem irgendwie verschließen, was in der Welt passiert.
Nein.
Aber ich muss auch sagen, also wir gucken ja generell kein, sag ich mal, normales Fernsehen mehr. Wir gucken, suchen uns bewusst das aus, was wir angucken möchten, was ja auch heutzutage mit Streamingdiensten und sowas ja schon gang und gäbe ist. Also ich kenne sehr wenige Leute, die normales Free-TV angucken.
Ja.
Was ich aber sinnvoller finde, wenn man sich über irgendwas schlau machen möchte, recherchiert.
Ja.
Lernt richtig zu recherchieren, lernt richtige Quellen zu finden, lernt die richtigen Bücher, die richtige Literatur zu finden. Wir haben mittlerweile so einen riesen, so einen guten Zugang zu einer riesen Wissensdatenbank mit Literatur, mit Vorträgen. Man kann auch wirklich sich an Unis für dieses Studium Generale anmelden, wo man ohne Studiengebühren, ohne Studiengang oder irgendwas sich in Vorträge reinsetzen kann. Wir haben die Möglichkeit, uns schlau zu machen. Und so kann man bewusst aussuchen, welches Wissen man erlangen möchte und welches nicht. Wenn man jetzt auch sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel mehr über die Geschichte finden, was da gerade im Gaza passiert, dann setz dich hin, lies deine Bücher, hör dir Vorträge an, von beiden Seiten, von allem und bild dir eine eigene Meinung
daraus. Ja, das ist das Ding, gute Dokus und gute Bücher versuchen immer, einen hoffnungsvollen Fazit zu geben.
Ja, aber deswegen sage ich, lies beide Seiten.
Nachrichten lassen dich allein mit dem Shit.
Ja, ziemlich.
Die
Nachrichten werden nicht verarbeitet. Man sagt ja oft in den Nachrichten, dass etwas relativ neutral wiedergegeben muss, was ja per se eigentlich kaum möglich ist. Es ist Nachrichten oder irgendwelche Texte oder sowas, die durch die Feder eines Journalisten entstehen, da ist immer irgendwie die Wortwahl, alles ist subjektiv. Aber die Nachrichten sind in keinster Form verarbeitet. Mir hilft das zum Beispiel immer, wenn ich eine fertige Meinung von jemandem höre und dann für mich entscheiden kann, stimme ich der Meinung jetzt zu? Oder stimme ich ihr nicht zu? Wenn ich ihr nicht zustimme, versuche ich andere Meinungen zu finden, die meiner eher entsprechen.
Ja.
Und das ist sinnvoll. Und Nachrichten machen das nicht. Die, wie du sagst, die klatschen dir das hin. Und du sitzt dann da und denkst so, ja, und was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich jetzt damit um? Und teilweise traut man sich gar nicht mehr, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Weil auch da viele sagen, ich will gar nichts mit dem Thema, ich will gar nicht darüber reden.
Ja,
was ja auch legitim
verständlich.
Ist.
Verständlich. Aber nicht jeder hat die Zeit, sich so viel Wissen anzueignen. Wenn du da irgendwo 9 Stunden knechtest in der Fabrik, Hin- und Rückfahrt, 11 Stunden und dann kommst du heim, machst dir was in der Mikrowelle, denkst dir, Alter, jetzt noch 600 Seiten Putins Netz lesen.
Ja,
und
willst noch eine Stunde Sport machen oder vielleicht deine Oma anrufen oder dies, das,
ganz
kannst vergessen.
Genau, deswegen ist es nicht so einfach. Dann gibst du dir im Zeitraffer diese Medien und Nachrichten und wirst halt mental durch den Fleischwolf gedreht. Wovon wir es hier gerade hatten, das nennen sich Urteile. Urteile bestimmen ja deine Denkmotive und Denkmotive bestimmen die Denkergebnisse. Also ein Urteil ist eigentlich nur, du erhebst Anspruch und erwartest Zustimmung.
Ja.
So, und alle Begriffe sind auf Urteilen aufgebaut. Und nur durch begriffliche Strukturierung haben wir eine Realität.
Ja.
Und hier kommt die Vernunft ins Spiel, die sehr wichtig ist für dein Selbstbewusstsein. Die Vernunft, Ich hoffe, es geht nicht zu schnell.
Nee,
die Vernunft,
ich komm mit.
Es ist die Ordnung aller sinnlichen Eindrücke.
Verstehe. Mhm.
Das heißt, du bringst
Naja, es ist ja das, was du um dich rum wahrnimmst und siehst, und du bringst
genau.
das in deine eigene Ordnung.
Genau,
quasi.
Ganz genau, ja. genau. Aber du bringst die Ordnung in die Erkenntnis, aber aus den Erkenntnissen folgt kein Sollen. Dafür braucht es die Vernunft für das Sollen. Also, das bedeutet, wenn ich verstehe, was das Wesen der Pflanze ist, dann fange ich an, sie zu respektieren.
Mhm.
Und hier entsteht diese Frage, lasse ich sie, wie sie ist, lasse ich sie stehen oder pflücke ich sie oder versorge ich sie? Die ethische Reaktion, das ist nochmal ein ganz anderes Spektrum, als die Erkenntnis reicht dafür nicht.
Okay, ja.
Wir werden durch unsere Vernunft bestimmt.
Mhm.
Wir sind nicht durch Neigungen und Begierden eingeschlossen, anders als Tiere.
Genau, das ist
wie du es gesagt hast.
Ja, du hast es nur
das, so gesehen, wir sind nicht frei, wenn wir ungestört unseren Lüsten nachgehen können. Das heißt, ich habe sturmfrei, wenn ich jetzt 3 Tage durchmasturbiere und Black Metal höre, heißt es, ich bin nicht frei. Das zeigt nur, dass ich unter totaler Abhängigkeit leide.
Aha.
Frei bin ich, wenn ich diese Möglichkeiten habe, aber ich sie nicht tun muss.
Mhm.
Das ist Freiheit.
Okay.
So, und Vernunft ist der Motivator unserer Handlung. Die Vernunft darf nicht von außen eingeleitet sein. Also sie gibt Orientierung aus sich selbst heraus. Sie ist quasi autonom,
ja,
unabhängig.
Ja.
Sie bezieht sich auf sich selbst. Sie wird durch sich selbst bestimmt. Sie ist eigentlich absolut.
Mhm.
Und absolut, das ist etwas, man kann sagen, das Unendliche. Insofern göttlich.
Ja.
Also die Vernunft ist eigentlich ein Berührungspunkt von Gott.
Mhm.
Dadurch, wenn wir der folgen, der Vernunft, dann sind wir eigentlich von Gott quasi geleitet oder vom göttlichen Aspekt oder der Unendlichkeit. Deswegen liest man auch in vielen Schriften, wer Gott verlässt, geht in die Hölle.
Mhm.
Die Hölle ist in dir, das ist das moralisch Verwerfliche. Du demoralisierst, du gehst zugrunde.
Das Fehlen von jeglicher Vernunft.
Ganz genau, ja. ganz genau. Die Vernunft ist das, ich bin der Himmel in dir und so weiter,
verstehe,
was man
ja.
in der Bibel so liest. Also die Vernunft ist eine Erscheinung des Absoluten. Und die Kultur, jetzt wird es interessant, die Kultur ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, das, was dich zu Selbstbewusstsein bringt. Aber die Kultur ist auch gleichzeitig etwas, was dich vom Absoluten entfernt.
Ja.
Hier, Stadtleben.
Mhm.
Alles ist vorgegeben. Dein Inneres geht verloren. Und du hast ständig das Bedürfnis, es zu finden. Du siehst ja überall Meditation hier und
ja.
was man da alles sieht. Wir sind ja in unserer Natur, wir neigen dazu, nach dem Absoluten zu suchen. Wir suchen nach dem Wissen, nach dem Unendlichen. Wir suchen nach Gott. Und die Vernunft in uns ist das Einzige, was Gott berührt.
Mhm.
Die Sache ist aber, die Vernunft wird begrenzt durch unseren Verstand. Es wird eingeschränkt. Und die Leute flüchten sich ja in Religion, um irgendwie dieses Absolute zu greifen. Aber Religion entfernt dich nur
eigentlich
davon.
Schon, ja.
Es entfernt dich.
Ja.
Es sind nur Geschichten aufgebaut von Fremden, denen du mehr glaubst als allen anderen.
Mhm.
Also um seiner selbst bewusst zu sein, ist es wichtig, dass du verstehst, das hast doch du schon vorhin erwähnt, dass andere Ichs und das andere Selbst existieren.
Mhm.
Und zwar nicht als Objekt oder als Sinnesdaten, wie wenn du das jetzt durch ein Fernglas guckst, sondern wirklich
Matrix,
die... Genau, und du musst dir auch deines eigenen Ichs bewusst sein. Du musst dein eigenes Ich vor dir sehen können. Das ist die Vorbedingung, um dein Ich zu verstehen. Sonst wird dein Ich unterdrückt und du nimmst nur die Welt wahr. Also ein Beispiel, nehmen wir mal das KZ. Dein Ich wird unterdrückt, du bist nur eine Seriennummer. Du wirst behandelt wie ein Schäfchen, wie alle anderen.
Entmenschlichung.
Und somit nimmst du nur die Welt wahr, aber nicht deiner selbst. Du wirst dir erst deiner selbst bewusst, wenn du Hunger und Durst und alles verspürst.
Ja.
Wenn du auf Entzug bist, aber du bist leer.
Es ist eigentlich auch das, was, glaube ich, bei Säuglingen passiert, dass du Stück für Stück deiner selbst bewusster wirst. Weil vorher warst du eine Einheit mit deiner Mutter.
Ja.
Und das ist ja diese klassische Abkapselung auch von den Eltern, die ja bis in dein Erwachsenenalter voranschreitet und die eigentlich auf eine natürliche Art und Weise passiert. Das bedeutet auch, dass du mit dem Alter immer selbstbewusster wirst.
Ja.
Du nimmst dich auch außerhalb der Einheit mit deinen Eltern, mit deiner Familie wahr und ne, machst deine eigenen Erfahrungen und so weiter. Und das ist ja ein wirklich ein kontinuierlicher Prozess von Geburt an.
Ja, und ja. Bleibt bis an Lebensende. Ja. Dieses Selbstbewusstseinsprozess. Es ist, du musst auch von anderen als ich identifiziert werden. Mhm. Hier wieder das Beispiel mit dem KZ und dass du nun nicht keine einfache Seriennummer bist oder wenn du von deinen Eltern jahrelang ignoriert wirst, du musst als ich identifiziert werden. Und deswegen sagt man ja, achte darauf, was du denkst, wenn du alleine bist und was du sagst, wenn du in Gesellschaft bist. Es ist, und du hast auch vorhin erwähnt, es muss eine Differenzierung vom anderen Ich, muss bewusst sein, sonst gibt es kein Ich, weil Anderssein ist wichtig, um die Subjektivität zu erkennen. Sonst sind wir ja alle gleich. Sonst, wie kannst du selbstbewusst sein, wenn wir alle gleich sind? Du musst anders sein, du musst dich von der Masse abheben. Aber auch gleichzeitig musst du wiederum anerkennen, dass wir doch irgendwie alle gleich sind. Und das ist ja das Ding, dieses Absolute. Wir suchen ja etwas, das nicht von etwas abhängt. Das Absolute ist ja unabhängig. Es bezieht sich auf sich selbst. Es kommt aus sich selbst heraus. Wir suchen nach etwas, das nicht von etwas abhängt. Wir suchen nach etwas, das Bedingung für etwas ist. Und hier haben wir wieder das Synonym, das Göttliche. Das Absolute, die Unendliche. Und wir suchen danach, weil wir die Gesetzmäßigkeit von Gegensätzen brauchen. So, Schlussstrich, das Ganze.
Darf ich jetzt wieder reden? Dankeschön. Vielen Dank für Ihren TED-Talk, Herr Miller. Hat dein Kopf selber nicht ein bisschen geraucht gerade?
Er hat vorhin geraucht, als ich alles zusammengestellt habe, wirklich. Ja, Mann, das ist...
Also schon krass, weil das echt, vor allem wenn man sich vorstellt, womit, jetzt aus philosophischer Sicht, womit Selbstbewusstsein ja eigentlich verknüpft ist. Also was für eine Kette da voranschreiten muss, um Selbstbewusstsein überhaupt erzeugen zu können, ist schon
total krass. Also quasi auf die Suche nach Gott ist eigentlich die Suche nach sich selbst.
Ja, schon. Und was ich noch sagen wollte, du hast ja auch noch mal diesen Aspekt erwähnt, dass man sich auch im Kontrast zu anderen sehen muss und dass nur dann das Selbst überhaupt erkannt werden kann. Es gibt in der Psychologie diesen Begriff vom Selbstobjekt. Und zwar, das tritt auch sehr oft in Verbindung mit zum Beispiel narzisstischen Eltern auf. Das Objekt ist, anders als wir das in unserem Sprachgebrauch haben, kein Gegenstand, sondern Objekt wird in der Psychologie eine Bezugsperson genannt. Also zum Beispiel, du bist mein Objekt, du bist meine Bezugsperson. Wir haben auch eine Beziehung zueinander. Das heißt, du bist mein Objekt und ich bin dein Objekt. Das Selbstobjekt bedeutet, dass du, und das, wie gesagt, passiert oft im Fall von narzisstischen Eltern, die sehen ihr eigenes Kind nicht als eigenständige Person mit eigenen Erfahrungen, eigenen Emotionen, eigenen Gefühlen, eigenen Gedanken, eigenen Meinungen und so weiter, sondern sehen die als eine Verlängerung vom eigenen Selbst. Das heißt, wie quasi einen dritten Arm. So, und das passiert sehr oft bei narzisstischen Eltern, die nehmen gar nicht wahr, dass du deine eigene Person bist. So. Die sind deiner selbst überhaupt nicht bewusst. Und wenn du so erzogen wirst, ist es wahnsinnig schwierig, ein Selbstbewusstsein aufzubauen, weil du als jemand erzogen wurdest, der nur eine Verlängerung der Eltern ist. Du bist gar kein Selbst.
Das ist interessant, was du sagst, weil man hört ja oft von diesen ganzen Erfolgscoaches und so, bei mir dieser Satz echt gefällt, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du für eine Weile verschwinden.
Ja, weil du für dich alleine sein musst. Du musst wirklich alleine sein und kapieren, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, welche Ziele habe ich, was mag ich nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich konnte nur selbstbewusst werden. Und damit meine ich nicht jetzt so überconfident und sondern ich konnte meiner selbst und wer ich bin überhaupt nur bewusst werden, weil ich den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen habe. In Bezug zu denen, wäre ich mit denen in Kontakt weiter geblieben, hätte ich diese Freiheit nicht gehabt.
Ja.
Das war für mich und meine persönliche Entwicklung absolut notwendig.
Ja, weil die dich immer runterdrücken. Das ist,
ich war deren Selbstobjekt. Ich war eine Verlängerung deren Selbst. Ich war keine eigenständige Person. Und weil ich fast 30 Jahre lang so erzogen wurde, habe ich auch für mich selber gar nicht bemerkt, hey, Moment mal, ich habe ja selber Grenzen. Ich habe ja selber Träume und Wünsche. Ich habe sehr lange die Wünsche und Träume meiner Familie oder meiner Eltern ausgelebt. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, war das auch erstmal so, ich will das alles gar nicht. Ich will eigentlich was ganz anderes machen.
Das ist ja ganz woanders hin. Das ist ja genau das, dass dieses Ich nicht als Ich anerkannt wird.
Ja.
Nicht als dein eigenes, genau. Sondern als Verlängerung deren eigenen Ichs.
Und da kommt ja wieder ins Spiel, dass die elterliche Prägung und Erziehung so eine riesige Rolle dabei spielt, was für ein Selbstwertgefühl du hast und wie du dein Selbst überhaupt siehst. Wenn du als Selbst in deiner Familie gar nicht vorkommst, dann hast du auch kein Selbstbewusstsein. Du bist nicht reflektiert, du weißt nicht, was du willst, wohin mit dir, welche Ziele habe ich, wo liegen meine Grenzen, welche Bedürfnisse habe ich überhaupt, wie nehme ich meine eigenen Gefühle wahr, wie bewerte ich die, ja, und so weiter.
Das ist genau wieder das Ding mit Urteil.
Ja.
Urteil, Anspruch erheben und du erwartest Zustimmung.
Ja.
Die hast du nicht gekriegt.
Ja.
Insofern war dein Weg zum Selbstbewusstsein von Anfang an verwehrt. Dadurch konnte die Vernunft sich nicht frei entwickeln und der Draht zum Unendlichen, ja, und somit war alles nur destruktiv.
Ja, absolut. Und auch in Bezug zum Beispiel auf das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, das kann ich, also das haben zwei Psychologen, haben das so in den 60ern und 70ern, weil das ist noch gar nicht so lange eine eigene Disziplin in der Psychologie über Selbstbewusstsein. Also diese Begriffe gibt es auch noch gar nicht so lange. Stanley Cooper Smith und Fritz Epstein, ja, ist tatsächlich Epstein, die haben, also Cooper Smith hat in den 60ern und Epstein in den 70ern haben die so wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Von Cooper Smith einmal die Vorgeschichte des Selbstbewusstseins und von Fritz Epstein The Stability of Behavior. Und die haben zum ersten Mal untersucht, aus welchen Quellen speisen wir eigentlich unser Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Wie kann man das denn überhaupt aufbauen? Und was bei vielen Versuchen, die auch gemacht oder Befragungen von Versuchspersonen war, dass das Selbstvertrauen und das Selbstwert, also vor allem das Selbstvertrauen, durch Erfolge und Lernen aus Misserfolgen wächst. Und dann rede ich nicht nur von, oder sprachen die auch nicht nur von beruflichen Erfolgen und Misserfolgen, sondern Erfolgen in Beziehungen. Bestes Beispiel, du bist ein Kleinkind, das jetzt anfängt zu laufen und du fällst immer wieder auf die Fresse. Aber du lässt dich nicht davon unterkriegen, sondern du stehst immer wieder auf und du lernst aus deinem Misserfolg. Und das wiederum speist dein Selbstvertrauen. Du hast dir immer wieder selber gesagt, ich probiere es jetzt nochmal. Vielleicht muss ich jetzt ein bisschen besser meine Balance halten. Vielleicht halte ich mich doch ein Sekündchen länger an dem Tisch hier noch fest und so weiter. Und Stück für Stück lernst du mehr dazu. Und da wächst dein Vertrauen in dich selbst, in deine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Und irgendwann lässt du den Tisch los und sagst, jetzt vertraue ich, jetzt weiß ich, dass ich die Fähigkeit habe, 5 Schritte zu gehen. Und auf einmal kannst du das. Und genau, das Selbstwertgefühl, das war jetzt das Selbstvertrauen. Und beim Selbstwertgefühl, das wächst vor allem nicht durch Erfolge und Misserfolge, sondern durch die Art und Weise, wie andere um uns rum uns behandeln, vor allem enge Bezugspersonen, wie zum Beispiel die Eltern. Das heißt, das Selbstgefühl wächst durch Akzeptanz, durch Liebe, durch Respekt, durch Wertschätzung und durch den Raum, den man dir gibt. Und auch vor allem durch Achtung deiner Gefühle. Ne? Ich glaube, wir ertappen uns alle dabei und viele auch vielleicht von den Zuhörern, die auch selber Eltern sind, ertappen sich vielleicht manchmal auch dabei, dass sie ihre Kinder anders behandeln als Erwachsene oder anders wahrnehmen. Warum? Warum machen wir das? Warum nehmen wir die Gefühle eines Kindes vielleicht nicht ganz so ernst wie die eines Erwachsenen?
Zum einen die Gefühle des Kindes wahrscheinlich, weil die keine Konsequenzen für dich als Erwachsenen haben. Zumindest kurzfristig. Zum anderen ist es eine Kettenreaktion. Deine Gefühle wurden nicht ernst genommen, weil die Gefühle deiner Eltern nicht ernst genommen wurden, weil deren Gefühle und so weiter. Wenn meine nicht ernst genommen werden, warum sollte ich seine ernst nehmen und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Das heißt ja aber trotzdem nicht, dass es gut ist.
Nein, also, davon redet niemand.
Nee, ich meine jetzt, ja, aber ich meinte jetzt nicht, warum, klar, kann das von Generation zu Generation so geprägt worden sein. Das ist ja klar. Aber prinzipiell, wenn wir das mal beiseite schieben, es gibt keinen Grund, ein plärrendes Kind oder ein weinendes Kind weniger ernst zu nehmen als einen weinenden Erwachsenen. Weil das Ding ist, für das kleine Kind, das einfach einen kleineren Erfahrungsschatz hat in dem jungen Alter, ist der Grund, warum es gerade weint, das Schlimmste, was für das Kind gerade passieren konnte. Und das andere, was wir auch einfach immer vergessen, was mir total eingeleuchtet hat, als ich das vor kurzem gelernt habe, es ist total simpel. Aber wenn du als kleines Kind zum ersten Mal in deinem Leben Angst spürst, du kennst das noch nicht, das überwältigt dich komplett. Und du brauchst jemanden, du brauchst einen Elternteil bei dir, dass das ernst nimmt, dass das respektiert und sagt, okay, ich gebe dir den Raum und auch die Verständnis dafür, dass du gerade ein Gefühl entdeckt hast, mit dem du absolut nicht zurechtkommst. Weil wir wurden als Kinder damit alleine gelassen.
Ja.
Und das führt im Erwachsenenalter dazu, dass wenn man Probleme hat, die man lösen möchte, zieht man sich zurück und macht das alleine.
Mhm.
Und das muss nicht immer sein. Es ist schwierig für uns, nach Hilfe zu fragen oder so, oder überhaupt sich zu überwinden, dann in Therapie zu gehen zum Beispiel. Aber das muss nicht sein. Man kann als Eltern den Kindern diesen Raum geben, den sie dafür brauchen.
Es ist, was auch, ich habe auch zwei interessante Beispiele zu Selbstbewusstsein, ein negatives und ein positives.
Okay.
Und zwar geht es darum, um selbstbewusst zu sein, musst du moralisch handeln. Weil um böse zu sein, du kannst nicht selbstbewusst sein und böse. Da geht was schief. Da musst du Dinge ausblenden, um böse Dinge zu tun, um sie durchzusetzen.
Mhm.
Wenn du Gutes tust, musst du nichts ausblenden, dir nichts schönreden. Also klar, natürlich, du kannst dich selbst belügen. Du kennst ja die Überfürsorglichen, ich habe es ja nur gut gemeint. Aber um moralisch gut zu sein, musst du nichts in dir unterdrücken. Das meine ich. Also
muss nicht sein. Da kommt ja Selbstlosigkeit ins Spiel.
Nein, das ist, also gehen wir mal weiter.
Also weißt du, ich kann Gutes tun, indem ich jemandem, der auf der Straße gerade irgendwie angegriffen wird, helfe. Aber ich muss mich dafür selber überwinden, weil ich mich eventuell selber in Gefahr bringe.
Das ist richtig. Dann sagen wir mal so, die Qualität der Konsequenzen entscheidet, wie gut dein Wille ist.
Aha.
Das heißt, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, okay? Also wir sagen ja, nicht Talent entscheidet, ob du gut bist, sondern dein Wille entscheidet. Also man kann mit Talent auch Böses tun.
Ja.
Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag. Da gab es einen Comedian bei uns, der hat so viel Scheiße gebaut, sowohl öffentlich als auch Backstage, dass ich irgendwann so an dem Punkt war, hey, wenn der auch im Line-Up ist, trete ich nicht auf.
Mhm.
Habe ich auch offen gesagt. Ich sehe, der ist im Line-Up, tut mir leid, ich spiele
viele,
nicht.
Aber viele deiner Kolleginnen und Kollegen auch.
Das ist ja das Ding, worauf ich hinaus will. Dann gab es einen, der sagte, ich setze ein Statement, wenn der spielt, komme ich nicht. Und denk mal, krass, hat eine TV-Aufzeichnung abgesagt, weil XY da auftritt. Ich rede nicht von Luke Mockridge, da gibt es noch andere Comedians, die genug Scheiße gebaut haben.
Mhm.
Jetzt habe ich diesen einen, der abgesagt hat, im Nachhinein gefragt, was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, ich bin erkältet. Das ist kein Statement. Damit will ich sagen, wenn du keine Konsequenzen zu befürchten hast, dann hast du kein Statement gesetzt, dann hast du auch nicht moralisch gehandelt.
Nein, das stimmt.
Und damit gehst du nicht den Weg des Selbstbewusstseins.
Mhm,
ein positives Beispiel ist, nehmen wir mal den Stanislav Petrov. Das war in Zeiten des Kalten Krieges, der saß Nächte und Tage vor einem Monitor und sollte überwachen, ob ein nuklearer Angriff von USA auf die Sowjetunion stattfindet. Irgendwann macht es die beep, 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 beep und er sieht, 5 Atombomben hat die USA auf die Sowjetunion abgefeuert.
Wow.
Jetzt war er so selbstbewusst zu sagen, kann nicht sein. Weil die Sache ist, wenn er davon ausgeht, dass es so wäre, dann müsste er sofort in Kreml anrufen und die würden alle ihre Reserven auf die USA zurückschießen. Aber hat er nicht gemacht. Weil er meint, es ergibt keinen Sinn, weil der Computer sagt, USA hat nur 5 Atombomben abgefeuert. Wir sind so ein riesiges Land und so gefährlich. Wenn die das machen würden, dann müssten sie alle abfeuern. Also hat er einfach den Computer ignoriert und hat öffentlich bekannt gegeben, unsere Maschine spinnt. Hat sich herausgestellt, dass es die Wahrheit war, diese Maschine hat einfach nur ein paar Wolken wahrgenommen und als Atombombenangriffe interpretiert. Typ hat auf sein Selbstwertgefühl, auf sein Selbstbewusstsein gehört und hat gesagt, mach ich nicht. Was ist der Preis? Er wurde gecancelt, er hat seinen Job verloren und ist im Arsch. Weil die meinten, du hast uns öffentlich bloßgestellt.
Boah, wie mies,
wie
Alter.
Wie mies. Er hätte die Dinger abfeuern sollen. Dann wäre seine Karriere gerettet, vorausgesetzt, die Welt hätte den Shit überlebt.
Nach der Definition, die ich rausgefunden habe, wäre das jetzt sein Selbstvertrauen gewesen,
okay,
was da appelliert hat. Das ist das Vertrauen in seine eigene Kompetenz, in sein Wissen, in seine Fähigkeiten.
Ja.
Ja.
Was ich jetzt hiermit sagen will, ist, nicht die Maschinen und was wir erfinden, bewahren uns vor Dummheiten und Gefahren,
sondern die Menschen, die
da sitzen. Die Individuen, die zu ihrem Selbstbewusstsein führen, finden.
Finden, ja.
Das sind die selbstbewussten Individuen. Dieser Mann hat uns vor der Apokalypse bewahrt, weil er dieses Gefühl hatte, diesen Draht zum Absoluten, dieses einzige Wissen, das es gibt, das göttliche Wissen, das sagt,
das kann nicht nein. Sein, ja.
Nein, einfach nein. Und er hat verweigert.
Krass.
Und ist im Arsch. Sein das ganzes ist Privatleben Beispiel, ist im Arsch.
Wow.
Ja. Das ist ein Positivbeispiel von Selbstbewusstsein.
Und die nicht nur das, er hat ja jegliche Konsequenzen davon hat er in Kauf genommen.
Das meine ich. Die Konsequenzen entscheiden über die Qualität deiner Handlung. Und das ist Selbstbewusstsein.
Cool. Ja, cool.
Davon kann man sagen, ja, absolut. Das heißt, Selbstbewusstsein ist abhängig von Prinzipien. Das Prinzip ist etwas, das meinen Willen leitet.
Mhm.
Von innen nennt man das eine Maxime. Kommt das Prinzip von außen, nennt man das Gesetz. Das sind Riesenunterschiede. Das heißt, eine Gerechtigkeit bedeutet eigentlich, Interessen nicht auf Kosten anderer durchzusetzen. Also quasi, du handelst aus einer inneren Pflicht heraus, aus einem inneren Gesetz. Es ist Handlung aus Achtung vor dem Gesetz. Also es geht nicht um Respekt vor den anderen. Also Achtung bedeutet, du zeigst Höhe, du gibst etwas einen bestimmten Wert. Damit etwas einen bestimmten Wert hat, musst du dich selbst zurücknehmen. Das ist die Einschränkung der Selbstliebe. Das heißt, wenn ich dich achte als meine Ehefrau, muss ich mich in meiner Selbstliebe zurücknehmen. Mhm. Sonst können wir nicht funktionieren. Mhm. Wenn ich hemmungslos bin, dann wirst du eingeschränkt. Und wenn wir beide hemmungslos, das ist Chaos.
Ja,
das stimmt. Diese Zurückhaltung kommt aus der Vernunft heraus. Wenn diese Achtung aber unfreiwillig ist, ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, sitz und ich zuck zusammen, dabei hast du den Hund gemeint, dann ist diese Form von Achtung zu dir Nötigung.
Mhm.
Okay? Das ist, jetzt ist ja hier das Ding, der Knecht ist der eigentlich am meisten den ehesten Zugang hat zu seinem Selbstbewusstsein, weil er Entwicklungspotenzial hat und weil er in der Lage ist, alle seine Neigungen zu unterdrücken. Die Herrscher, der Herr und der Machtgenießer, das sind die, die weit weg sind von ihrem Selbstbewusstsein.
Ja, ich habe tatsächlich ein Zitat gelesen, das sowas in die Richtung aussagt, nur der arm ist, hat Selbstbewusstsein.
So in etwa, weil die haben Entwicklungspotenzial. Ja. Der Herr lebt nur durch Genuss und er kann vom Knecht nicht anerkannt werden. Und hier wird es interessant. Der Knecht ist insofern immer der Freiere, weil das Denken ist die einzige Handlung des Menschen, die nicht unterwerfbar ist.
Mhm.
Du bist in deinem Denken immer frei. Insofern hast du immer Spielraum, dich weiterzuentwickeln.
Cool. Ja, es ist so, wenn man so ein bisschen beobachten kann, es passiert ja auch, wenn man an sich, an seinem Selbstwertgefühl und sowas arbeitet, man merkt ja auch relativ schnell Veränderungen in seinem Umfeld. Und das sind nicht einfach nur Veränderungen, sondern man nimmt ja vieles einfach komplett anders wahr. Ich merke das zum Beispiel, dass ich, dadurch, dass ich meine Grenzen jetzt besser kenne und viel schneller Nein sagen kann oder auch oft Treffen mit guten Freunden absage, weil es mir nicht gut geht. Es ist einfach, weil ich mich nicht mehr zwinge, zu jedem Ja zu sagen.
Ja.
Weil mein seelisches Wohl mir gerade am wichtigsten ist. Und ich tue mir keinen Gefallen damit, weil ich denke, ich würde anderen Leuten mehr gefallen, wenn ich ständig verfügbar bin, wenn ich mich jetzt zu jedem Treffen hinzwinge, aber gerade einfach nicht, ne, mental, psychisch, wie auch immer, nicht kann. Es gibt so ein paar Erkenntnisse, die unter anderem auch ich hatte und sowas, die man haben kann, sage ich mal, wenn das Selbstwertgefühl ein bisschen wächst. Also wenn man etwas reflektiert, wenn man sich viel, sage ich mal, mit sich selber beschäftigt hat, wenn man vielleicht auch eine Therapie gemacht hat und sich ein bisschen mehr über seinen eigenen Wert bewusst geworden ist. Zum Beispiel das Erste ist, was man feststellt, ist, Freundschaften sind nicht immer ausgeglichen. Das heißt, leider ziehen wir, wenn wir ein geringes Selbstwertgefühl haben, passiert es ja oft, dass wir Leute in unser Leben ziehen, die relativ toxisch sind, die narzisstisch sind oder wie auch immer. Dadurch, dass wir keine Grenzen haben, kommen Leute in unser Leben, die diese Grenzen auch easy überschreiten, und zwar die ganze Zeit. Und plötzlich, ich sag mal in Anführungszeichen, wacht man ja auf. Du bist dir deiner Grenzen bewusst, du weißt, das möchte ich nicht, ab hier ist Schluss. Und auf einmal merkst du, wie viele Arschlöcher du um dich rum hast und denkst, oh mein Gott, what the fuck?
Ja.
Also das war so eine erste Erkenntnis, dass diese Freundschaften teilweise einfach nicht so ganz ausgeglichen sind. Also da ist oft einer dabei, der so ein bisschen Macht über den anderen hat oder über den anderen drüber trampelt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber
ja,
mir ist
ja,
das extrem
hatte ich.
Aufgefallen.
Na klar, natürlich. Natürlich, je schwächer das Selbstwertgefühl, desto präsenter sind solche Individuen in deinem Leben.
Ja.
Das ist definitiv.
Total. Das nächste wäre zum Beispiel, dass man sich gerade zum Beispiel im Job oder in der Berufswelt, dass man ungerecht behandelt wird oder wurde und sich hat ungerecht behandeln lassen. Das ist nämlich ein Unterschied. Das eine ist nämlich, dass jemand dir etwas antut, und das andere ist, dass du das zulässt.
Mhm.
Und das ist etwas, was dir auf einmal auffällt und du sagst, Moment mal, ich mach nicht nur, dass derjenige die ganze Scheiße mit mir macht, warum sage ich nichts? Warum habe ich die ganze Zeit nichts gesagt? Also man merkt da auch auf einmal, dass die Ungerechtigkeit nicht nur damit zu tun hat, dass andere Leute einfach machen, was die wollen oder für richtig halten, sondern du selber hast dich nicht gewehrt.
Ja.
Das ist auch was man häufig bemerkt. Das nächste ist zum Beispiel, das war bei mir relativ groß, ich merke auf einmal, dass gewisse Interessen oder Hobbys, die ich vermeintlich hatte, dass mir die gar nicht gefallen.
Mhm.
Das ist überhaupt nicht mein Ding. So, nicht... weil man irgendwie plötzlich das Interesse daran verloren hat, sondern man hat jetzt gelernt, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Und du merkst, Moment mal, ich habe darauf gar keine Lust mehr. Ich will gar nicht mehr abends irgendwo mit Leuten was trinken gehen. Ich fand das eigentlich immer doof. Weil wenn dann zu Hause so nicht herkommen, ich will einfach zu Hause sitzen, ich will gar nicht raus.
Ein elegantes Nein verschafft dir mehr Respekt als ein plumpes Ja.
Ja, schon. Du tust weder dir noch anderen Gefallen damit. Vielleicht dir kurzfristig, aber anderen langfristig auch nicht.
Ja, auch dir nicht. Nicht mal kurzfristig. Du fuckst dich ab.
Ich sag ja auch dir selber nicht.
Ach so, okay.
Genau. Nächste Erkenntnis ist, du eckst vielleicht öfter an. Also es kann passieren, dass Leute dich einfach schneller oder öfter scheiße finden. Und das ist auch okay, weil früher, bei mir war das sehr extrem, ich wollte unter gar keinen Umständen irgendwie negativ auffallen. So, immer sei freundlich, sei höflich, mach da und hier mal ein paar Komplimente und so weiter und so fort. Jetzt sagt man vielleicht öfter seine Meinung. Ich mache das trotzdem immer nur, wenn ich gefragt werde. Ich will die niemandem irgendwie reindrücken. Aber gutes Beispiel gestern. Ich war gestern mit einer ganz, ganz lieben Freundin. Da waren wir mittags irgendwie eine Kleinigkeit essen. Und dann sind wir in dem Lokal vorbeigegangen, wo ihr Partner arbeitet. Die haben vor einem halben Jahr ein Baby bekommen. Und ich saß mit ihr und dem Baby am Tisch. Und ihr Partner hat gerade dort seine Schicht gearbeitet und hat uns so einen kleinen Gruß aus der Küche gebracht, weil die dort jetzt gerne auch ab und zu so vegane, das ist schon ein bisschen gehobeneres Ding dort, und die wollen jetzt ab und zu so kleine vegane Gerichte anbieten und haben was ausprobiert, und der hat uns das mal zum Probieren gebracht. Ich habe vor meiner Freundin, ich habe das zuerst probiert und habe gemerkt, das schmeckt scheiße. Das schmeckt furchtbar.
Mhm.
Es war hart überwürzt, es war extrem salzig und ich konnte nicht definieren, was das sein sollte. Und ich habe zuerst mal nichts gesagt und habe einfach ihr Gesicht beobachtet, als sie das probiert hat. Die konnte es kaum runterschlucken. Also wir fanden das beide so schlimm. Und dann kam er natürlich an den Tisch, weil er hat uns das ja auch gebracht, weil er gesagt hat, die Küche hätte gerne eine Meinung von ein paar so Leuten, einfach probehalber. Und wir haben ganz ehrlich gesagt, so, das schmeckt scheiße. Es schmeckt einfach nicht, weil was tue ich mir und dem Lokal denn für einen Gefallen, wenn ich sage, das war total interessant, ich habe sowas noch nie probiert, es war echt lecker. Am Ende hat er mir gesagt, das sollte ein veganer, was hat er gesagt, eine vegane Leberpastete sein, also quasi so ein, ja. Das hat so schlimm geschmeckt, das war gar, also ich bin ja Fan von so veganen Alternativen, wenn die gut gemacht sind. Manchmal schmeckt man wirklich heute kaum einen Unterschied. So bei veganem Thunfisch oder so war ich überrascht, wie gut der gemacht ist. Das war so schlimm. Und nochmal, ich hätte niemandem gefallen damit, wenn ich gesagt habe, das war vorzüglich, das war ganz arg lecker. Mhm. Hat super geschmeckt. Nein, er hat gefragt und ich habe gesagt, nee, tut mir leid, es schmeckt einfach überhaupt nicht. Es ist ganz schlimm. Weil wenn das am Ende auf der Karte steht und Leute das haufenweise zurückschicken, Was haben die davon, was habe ich davon? Das bringt gar keinem irgendwas. Und natürlich hat er sich bedankt, weil auch Zweck der ganzen Sache war, dass wir das probieren und unsere Meinung dazu sagen, damit die Küche das weiß. Aber ich merke auch, ich bin heute immer noch so ein bisschen vorsichtig, wenn mir im Lokal irgendwas nicht so richtig geschmeckt hat, bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ich das den Kellnern sage. Natürlich, es ist ja, ich habe selber auch lange gekellnert, da ist es manchmal wie so eine Floskel, das merkt, na, hat es ihnen geschmeckt? Du willst es eigentlich gar nicht wissen, ist dir scheißegal, du willst die Teller abräumen und in einer halben Stunde
so wie
Schluss
geht's
machen.
Dir?
Ja, du willst einfach deine Schicht fertig machen, gut ist und du bist freundlich, weil du Trinkgeld haben möchtest, das ist alles. Und du bist auch freundlich, weil es irgendwie, ne, dein, man will ja kein Abschluss sein.
Wie sagt man
sein,
so, verwechsle Mut nicht mit Unverschämtheit.
Ja, so, genau. So, und natürlich, wenn man fragt, dann sagt man das auch, aber ich tue mich da heute noch ein bisschen schwer. Ich will dann irgendwie nicht sagen, ich habe das kaum runtergekriegt, sondern ich sage dann auch vorsichtig, es war ein bisschen sehr salzig, so. Mhm. Ne, aber prinzipiell, viele Leute fragen ja nach deiner Meinung, weil sie sich eine gewisse Antwort erhoffen. Ne, ich habe zum Beispiel vor einem Jahr oder so saß ich mit einer Freundin im Auto und die wollte sich irgendwie einen wahnsinnig überteuerten Sessel kaufen, den sie jetzt auf eBay gesehen hat, der normalerweise 3000 Euro kostet und sie hat den dafür 800 gesehen. Und sie hat mir gesagt, dass ihr Freund das jetzt total scheiße findet, dass sie so viel Geld für einen Sessel ausgeben will. Mhm. Und er hat mich gefragt, so, du würdest den ja auch kaufen, oder? Hab ich gesagt, bist du bescheuert? Ich kann, unter auf jedem Kissen sitzt mein Arsch bequem. Ich brauche keinen Sessel für 800 Euro, damit ihr, dann hat die mir auch noch gezeigt, das sah fucking unbequem aus. Ich weiß gar nicht, was sie damit haben. Es ging einfach nur um diese Marke. Und ich habe gemerkt, dass sie am Anfang vor den Kopf gestoßen war, aber später hat sie sich bedankt und gesagt, du bist echt eine gute Freundin, weil du ehrlich zu mir warst. Aber ich habe am Anfang gemerkt, es hat ihr nicht gefallen, weil die wollte, dass ich auf ihrer Seite bin und ihr jetzt sage, oder vielleicht sogar mit ihr zusammen, ihrem Freund jetzt sage, lass sie diesen Sessel kaufen.
Ja, ich hab schon Gegenteile erlebt, wo ich ehrliches Feedback gegeben habe und man sagte, ey, danke fürs Feedback, du bist so ehrlich.
Und dann hast du nie wieder von denen gehört.
Ja,
das ist mir auch schon ein paar Mal passiert.
Und dann wurde ich geghostet. Ja. Aber ich sehe das als Filter. Das ist gut, weil ständig mein Shit zu unterdrücken.
Nee, vor allem, wenn dich jemand fragt. Also es ist eine Sache, wenn du jemandem ungefragt deine Meinung sagst, dann kann ich noch sagen, okay, vielleicht wollte derjenige das wirklich gerade nicht hören. Ich habe es auch im falschen Moment gesagt. Aber wenn die Person mich wirklich bewusst fragt, wie findest du das? Und ich dann sage, mir gefällt das nicht. Ich finde das scheiße. Und die ist danach beleidigt. Dann frag nicht.
Ja.
Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich das.
Ja, das ist, manche suchen, erheben ihren Anspruch und suchen nach Zustimmung, um das Bündnis zu stärken, nicht um irgendwie sich daraus zu entwickeln oder zu lernen.
Ja, schon. Ja.
Das ist, manche diskutieren, um zu gewinnen, wie nach einem Schlachtplan. Wenn alle Schiffe versunken sind, habe ich gewonnen.
Ja.
Und andere diskutieren, um zu lernen,
ja,
um Wissen zu kriegen.
Ja.
Sagen, hey, was hast
oder
du
auch
eigentlich,
auch
bevor ich das wieder in 5 anderen Büchern lesen muss? Mhm. Vielleicht spare ich Zeit, lass uns austauschen. Aber davon findest du so wenige, weil die einfach nur gewinnen wollen. Weil die
ja,
einfach
das
nur
kann man ja eher Austausch nennen als Diskussion.
Ja.
Als Diskurs finde ich eher so ein
sollte auch ein Austausch sein. Und das ist ja das Ding. Es ist, hier habe ich mal noch eine Frage.
Aber ich bin noch nicht fertig.
Ah, okay, erzähl.
Nee, vor allem, weil ich wollte noch dazu sagen, es hat ja nicht auch unbedingt immer mit der Meinung, der eigenen Meinung, die man kundtut, zu tun, sondern auch mit Grenzen, die man plötzlich klarer kommuniziert. Also andere Leute finden dich vielleicht plötzlich auch irgendwie ein bisschen unangenehmer, weil du einfach öfter klarer sagst, nee, ich möchte jetzt gerne nach Hause gehen. Ich bin einfach müde. Ich will jetzt nicht noch in den Club gehen, ich gehe jetzt nach Hause. Und auf einmal bist du langweilig und dann finden die dich doof. Mhm. Und ich finde sowas immer schade, aber im Nachhinein ist es so gut, dass die Leute sich dann aussortieren von alleine. Weil
ist so.
Ich habe keinen, also ich freue mich jetzt, dass ich Leute in meinem Kreis habe, die, wenn ich auch einen Tag vorher ein Treffen absage, weil es mir einfach mental gerade nicht gut geht und ich keine Kraft habe, vor die Tür zu gehen, die mir dann sagen, ich verstehe dich total, danke, dass du ehrlich zu mir bist und wenn ich trotzdem dir in irgendeiner Form helfen kann, dann melde dich. Das sind Freunde. Und die ja. dann nicht plötzlich sich 3 Monate später nie wieder melden, weil die sagen, nö, du hast mir jetzt 2-mal abgesagt, da habe ich keine Lust mehr drauf. Dann geh, dann brauchst du auch nicht mehr zu kommen. So. Und das letzte, die letzte Erkenntnis, die ich hatte, und damit habe ich auch sehr viel zu tun, man ist tendenziell einfach ein bisschen wütender, weil du einfach plötzlich merkst, wie oft du unfair behandelt wirst.
Ja.
Du bist dir deiner selbst bewusster, du bist dir deinem Selbstwert bewusster, merkst auf einmal, der hat's überschritten, der ist drüber getrampelt, der ist drüber getrampelt. Das Gute ist aber, dass Wut eigentlich wie ein Indikator dafür ist, wo ungerechtes Verhalten dir gegenüber gerade passiert ist. Das heißt, Wut ist im Prinzip der Teil in dir, der weiß, dass du was Gerechteres verdient hast. Und Wut kann eine super Richtlinie sein, vor allem, wenn bestimmte Menschen oder Situationen Wut in dir hervorrufen, hör da drauf. Lass dich nicht davon leiten, reagier nicht aus Wut, aber hör da drauf, weil die dir wirklich sagen kann, Moment, hier hat irgendjemand was mit dir gemacht, was nicht okay ist.
Weil hier ist auch interessant, wenn du über jemanden abkotzt, auch da gibt es verschiedene Phasen. Klar, wenn du das immer wieder und wieder tust, du suchst nach Aufmerksamkeit. Du mobilisierst gegen jemanden.
Manche Beziehungen funktionieren auch nur, weil man gemeinsam über jemanden abkotzt. Und sobald einer das geklärt hat, ist die Beziehung auch vorbei.
Genau, aber was eigentlich Abkotzen ist, wenn du das einmal machst, ne, ja. auf einer rationalen Ebene mit jemandem, dem du vertraut bist. Ich habe immer so dieses Gesetz, wenn ich über jemanden schlecht rede, dann rede ich nur über das, was ich ihm schon ins Gesicht gesagt habe.
Ja, ist auch eine gute Richtlinie.
Aber eigentlich, wenn du das tust, das ist Grenzen setzen. Du fängst an, dich zu distanzieren von dieser Person.
Ja.
Das ist Abkotzen. Wenn du das wiederholst und wiederholst, das ist Mobilisierung. Dann willst du das andere, diese Person genauso hassen wie du. Das
vor allem, geht wenn schon, du immer mit verschiedenen Personen drüber redest, die im ähnlichen Kreis
sind. Auch wenn du das gleiche immer mit der gleichen Person machst. Das ist Manipulation, das geht schon in eine böse Richtung.
Ja, es ist ja wie so ein neues Grenzensetzen von, okay, ich muss quasi die Gesetzesmäßigkeit mit dieser Person muss ich anpassen. Die funktionieren, wie sie bisher waren, funktionieren die nicht mehr.
Ja, ganz genau. Ja. Was ich noch loswerden wollte.
Ja.
Wir hatten ja das moralische Handeln als Bedingung für Selbstbewusstsein.
Ja.
Genau, mit dem Beispiel mit dem Atomkrieg und so weiter. Hier haben wir auch, es geht ja hier um den Zweck. Und quasi Zweck und Mittel sind ja analytisch verbunden. Das heißt, wenn ich den Zweck will, muss ich auch die Mittel wollen. Quasi, wenn ich sage, die Maschine ist kaputt und sie sieht gar nicht die Atombomben fliegen, riskiere ich dadurch meinen Job und meine Karriere und alles zu verlieren, auch meine Rente, dann muss das so sein.
Okay.
Sonst handelst du nicht moralisch korrekt. Handeln ohne Zweck, das ist, also eigentlich, wie handle ich moralisch? Handle so, als sei das, was du tust, allgemeines Gesetz. Mein Motto soll Gesetz für alle sein. Was für mich gelten soll, soll für alle gelten. Der Zweck wird eigentlich von deinen Neigungen bestimmt. Also handle so, dass du Menschen als Zweck brauchst, nicht als Mittel. Das heißt, wenn ich darf dich jetzt nicht dafür missbrauchen, um an Kirschen ranzukommen, die ich alleine essen.
Okay.
Ja, aber die esse ich allein, dann habe ich dich als Mittel missbraucht, nicht als Zweck. Wenn ich dich als Zweck missbrauche, dann essen wir die Kirschen
zusammen.
Ganz genau.
Okay, verstehe.
Das ist jetzt wird es hier interessant zum Schlusswort.
Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen zu sagen, du Witzi. Ja, bitte weiter.
Ach so, okay.
Good. Wir nennen die heutige Folge Nikitas TED-Talk und Diana
und Frau.
Und Frau, genau. Und Frau kommentiert ein bisschen und sagt, oh, Sie sind so schlau, Herr Müller.
Wir gehen nachher das Ding durch, du wirst sehen, du hast genauso viel gesprochen wie ich.
Ja, es wage ich zu bezweifeln. Aber es gab ja sowieso einige Hörer, die durchgedreht sind, dass ich bei deiner Bremen-Folge überhaupt irgendwas gesagt habe.
Ja, da hast du es doch.
Wir streben nach Ausgleich, alles gut.
So.
Jetzt sag noch dein Interessantes.
Ja, was ich damit sagen will, ist, du bist nicht frei, wenn du Wünsche verwirklichst. Du bist frei, wenn du moralisch handelst, weil Wünsche unterliegen deinen Neigungen und das macht dich nicht frei. Moralisch handeln macht dich auch nicht frei. Also der freie Wille ist eigentlich nicht frei. Es widerspricht sich selbst. Wenn du nicht frei handelst, bist du nicht vernünftig. Wenn du nach Vernunft handelst, handelst du wiederum nicht frei. Das heißt, Vernunft ist gleich Unvernunft. Das ist halt am Arsch.
Ja, ist es. Absolut.
Es ist halt dann die Frage, sind wir überhaupt frei in dem, was wir tun?
Also, aber es ist ja eine andere Frage. Wir haben schon mal über Freiheit und sowas gesprochen. Ich glaube, das sprengt jetzt auch gerade den Rahmen.
Ja, es sprengt den Rahmen. Was ich nur damit sagen will, ist, wir brauchen Urteile, um zum Selbstbewusstsein zu finden, womit ich es angefangen habe. Urteil, weil wenn wir urteilsfrei leben, dann leben wir wie Gemüse. Also nichts ist interessant, weder Menschen noch Momente. Du bist einfach raus aus dem Game. Das ist eine Sackgasse.
Ich bin raus aus dem Selbstbewusstsein-Game.
Ja. Insofern, Urteile sind wichtig, Meinungen sind wichtig, weil wenn du dich aus allem entziehst, dann bist du einfach
frei. Naja, aber du musst, was heißt Meinungen sind wichtig? Das ist ja nicht nur die Meinung von anderen, sondern du musst ja auch die Meinung immer im Kontrast zu deinem Selbstbild sehen. Du musst das ja immer abwägen.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja. Ich habe jetzt für den Schluss habe ich noch ein paar Zitate rausgeschrieben von schlauen Menschen.
Oha, ja. Von dir?
Das sind alle von mir, natürlich. Okay. Aber ich habe gesagt von schlauen Menschen, nicht vom schlauesten Menschen.
Ja, du hast so viele Persönlichkeiten manchmal.
Das sind alles Zitate von mir, aber unter unterschiedlichen Namen.
Unter unterschiedlichen
Das sind alles meine
Launen.
Das sind auch größtenteils Männer, weil ich habe gemerkt, als Frau komme ich bisher nicht weit. Deswegen, meine anderen Persönlichkeiten sind alles Männer.
Echt?
Ja, die waren alle sehr erfolgreich bisher.
Ja, dann das gut, nicht. Dass du es sagst. Jetzt hören dir die Hörer mehr zu. Jetzt sind die wieder, oh, Moment.
Also, wir können mal über jedes Zitat auch so ein bisschen was reden, weil mir echt auch zu allen eigentlich immer irgendwie was eingefallen ist. Das erste ist von Jean-Paul, einem Dichter und Schriftsteller, gestorben 1825. Er hat gesagt, der Mensch ist nie allein. Das Selbstbewusstsein macht, dass immer zwei Ich in einer Stube sind. Und das hat mich so ein bisschen an Eckhart Tolle erinnert, der in seinem Buch Eine neue Erde über den Unterschied zwischen Ego und Bewusstsein schreibt.
Mhm.
Das Ego ist quasi das, was agiert, was denkt, was fühlt, was reagiert und was Erfahrung sammelt, was aus Trauma und sowas reagiert und agiert. Das Bewusstsein ist das, was das beobachtet. Das ist quasi das, was noch dahinter steht und beobachten kann, was denke ich denn gerade, kann reflektieren. Das, was eigentlich, deswegen auch Selbstbewusstsein, das ist so interessant, das ist eigentlich das, was dahinter steht und den ganzen Shit überhaupt beobachten und reflektieren kann. Also das sind quasi immer zwei, was ich irgendwie cool finde.
Mhm.
Du hast nichts dazu zu sagen. Guckst zu schlau für dich. Na gut, dann gehen wir weiter.
Nein, ich stimme dir in allem zu.
Das, was sie sagt. Okay, dann nächstes. Dann gibt es eins von Walter Ludi. Hieß der wirklich Ludi oder habe ich mich vertippt? Ich glaube, ich denke mal, er ist Walter Ludi. Aber kann sein, weil er ist Schweizer Journalist. Kein schwarzer Journalist.
Schwarzer Schweizer.
Ein Schweizer Journalist. Geboren 1945, erlebt wohl laut Google immer noch, der gesagt hat, die Rose kümmert sich nicht darum, welchen Namen ihr die Botaniker geben.
Mhm.
Und das ist daraus auch, woraus Selbstbewusstsein ja im Prinzip entspringt.
Mhm.
Es ist ja auch das, wie wir uns selbst, auch Selbstbild, wie wir selber reflektieren, unsere eigenen Gefühle. Aber letzten Endes, natürlich müssen wir immer den Bezug zu dem sehen, wie andere mit uns umgehen, uns sehen, mit uns sprechen und so weiter. Aber letzten Endes, was sagst du denn dazu?
Kümmert es den Botaniker, welchen Namen die Rose ihm gibt?
Da ist ja das Problem, dass die Rose das nicht kommunizieren kann. Aber vielleicht kümmert ihn das, ja?
Interessant.
Das wäre natürlich
Es gibt ja diesen Spruch, den kreisenden Adler interessiert es nicht, was der Frosch von ihm denkt.
Ist es so? Denkt er nicht so, guck mal, der Frosch, der ist bisher Angst, weil der geile Adler mit seinem geilen Krallen da oben rumfliegt. Glaubst du nicht?
Ja, es ist schon Ego-Fütterung. Aber ich bin mir sicher, den Frosch interessiert es gerade, was der kreisende Adler gerade so denkt.
Das kann sein.
Ja.
Also ist der Frosch sich seiner selbst mehr bewusst als der Adler? Oder nicht? Oder ist es andersrum?
Eher der Adler ist sich seiner selbst mehr bewusst. Ja.
Ja, das stimmt. Dann wäre die Rose sich ja auch selbst viel bewusster, weil es sie nicht interessiert.
Ja, ganz genau.
Wie sie heißt. Vielleicht hat sie in ihrem Kopf, heißt sie Gertrud Sieglinde und der Typ sagt, Rose, bist bescheuert.
Oder Arschblume.
Arschblume, genau. Eine rote Arschblume. Nächstes von Joachim Panten, ein deutscher Publizist, gestorben 2007. Jeder muss selbst wissen, wie groß er ist, wenn er sich klein machen lässt. Das finde ich eigentlich sehr schön. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du zum, also wirklich ganz konkretes Beispiel, wenn du von jemandem irgendwie dumm angepumpt wirst oder sowas, wenn du selbst weißt, wie groß du bist, dann macht dir das auch weniger was aus. Dann kannst du besser damit umgehen, glaube ich.
Ja, das ist verbal und in der Hierarchie kann es funktionieren. Bei mir in Bremen ging es nach hinten
los. Ja, natürlich. Das ist ja was anderes. Ja. Wenn es wirklich um Körpergröße geht, ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt treffend, aber ich glaube, es geht eher so um Status oder um Selbstbild und sowas in dem Sinne.
Ja, ja, aber das ist auch wieder sehr gefährlich, Megan. Arroganz und Selbstverliebtheit, ja, weil die denken auch, sie wissen, wer sie sind.
Das ist ja auch, also das muss man ja immer im Kontrast sehen. Vor allem so ein bisschen in der Spiritualität kann man sagen, versucht man auch immer, wenn man über Selbstbewusstsein spricht, versucht man das immer im Kontrast zum Ego-Bewusstsein zu sehen. Mhm. Weil das Ego auch nochmal, auch zu dem, was zum Beispiel Eckhart Tolle gesagt hat, das Ego ist das, was alles fühlt und was Wut fühlt, was Traumata in sich speichert und so weiter. Das Bewusstsein ist das, was das beobachten und daraus Schlüsse ziehen kann. Und im Prinzip entspringt daraus dann auch das Selbstbewusstsein. Bei Arroganz und alles entspringt es aus dem Ego.
Mhm.
Aus dem Ego. Und ja. Deswegen unterscheidet man zwischen Ego-Bewusstsein und zwischen Selbstbewusstsein.
Okay.
In der Spiritualität.
Okay.
Das nächste ist richtig, richtig gut, weil es ein kleines Gedicht ist. Und das fand ich ganz toll. Das ist von Friedrich Ludwig Butterweg, einem deutschen Philosophen, der 1828 gestorben ist, also ein bisschen länger her. Jetzt pass auf.
Okay.
Genüge dir und bettle nicht um Gunst und eitles Brot und tauche nicht dein Angesicht vor Großen in den Kot.
Mhm.
Das fand ich sehr, sehr gut. Also genüge dir. Das sei dir selber mehr als genug, so quasi weiß, wer du bist. Und bettle nicht um Gunst und eitles Brot. Und tauche nicht dein Angesicht vor Großen, das fand ich auch geil, vor Großen in den Kot.
Ja.
Also im Prinzip Arsch kriechen. So. Mhm. Vergiss dich selbst nicht und hör auf, Arsch zu kriechen.
Oder dass du dich nicht demütigst, um Almosen
genau.
zu kriegen.
Ja. Fand ich sehr, sehr cool. Und das Letzte, das kennst du mit Sicherheit auch, weil wir auch außerhalb des Podcasts sehr oft darüber gesprochen haben. Und das fließt total auch in Selbstbewusstsein rein. Von Sigmund Freud, gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos. Je selbstbewusster du bist,
ja.
desto weniger machtlos bist du auch gegen Lob.
Ja, so ist es.
Ja.
Dann erkennst du auch, was aufgesetzt ist,
ja.
was Bullshit ist.
Ja.
Absolut.
Das fand ich sehr cool. Also
absolut.
Schönes Schlusswort, dass Lob nicht immer was Gutes ist. Und
nein.
dass man auch Selbstbewusstsein nicht nur braucht, um Negatives oder wenn Ungerechtigkeiten mit einem veranstaltet werden, zu erkennen, sondern auch zu erkennen, dass Lob einen schwach machen kann und
mhm.
dass Lob, sag ich mal, eine Angriffsfläche bilden kann an einem selbst.
Ja.
Ja.
Voll.
Gut. Ja, worüber reden wir nächstes Mal? Du hattest ein sehr schönes Thema vorgeschlagen, was ich spannend finde.
Schönheit.
Schönheit, ja. Gucken wir mal wieder aus psychologischer, philosophischer Sicht. Ich
ja.
glaube, ich gucke mal auch ein bisschen so das Neurologische an, was denn so hormonell passiert, wenn wir merken, dass wir etwas schön finden.
Mhm.
Ja, lass das mal so ein bisschen erkunden und dann von unserer Exkursion berichten.
La 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 la.
La 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 la. Russenhocke.
La 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 la.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.